Ihr hört den Megapixel Fotopodcast. Seid mir gegrüßt heute am Sonntag, dem 12. Mai 2019. Heute ist Muttertag und es ist wieder mal Zeit für den Fotopodcast und heute mit den Themen Kamera News und dem Thema Reisezoom-Kameras. Ja, Reisezoom-Kameras ist ein Thema, das mich schon länger interessiert. Ich hatte noch nie eine Reisezoom-Kamera, das heißt eine Kompaktkamera mit etwas mehr Brennweite als Dreifachzoom. Ich habe Bridge-Kameras aktuell noch, ich habe Systemkameras, ich hatte früher mal DSLRs. Aber bei Reisezoom-Kameras habe ich mich immer ein bisschen gewehrt. Es lag eigentlich an der Bildqualität, die damals erreichbar war. Die war nicht besonders. Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Und das Thema Reisen an sich, Urlaubsplanung und die Frage, was nimmt man mit, beschäftigt mich immer. Ich habe da auch schon verschiedene Sendungen gemacht, je nachdem, welche Art Urlaub ich vorhatte. Und das ist natürlich verlockend, wenn man einen längeren Urlaub plant, welche Art von Urlaub auch immer, Städtereise, Fernreise, Backpacking-Tour. Man nimmt nur eine Kamera mit, die möglichst viele Anwendungsgebiete abdeckt, hat wenig Zubehör zum Schleppen, es ist leicht. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten unter Fotografen, auch unter Foto-Enthusiasten. Enthusiasten, habe ich gesagt, ja, stimmt. So wie wir welche sind. Und ich wollte mich einfach heute in der Sendung mal der Frage nähern, taugt das was für unser Eins oder aber ist das rausgeworfenes Geld? Kommen wir aber anfangs erstmal zu den Kamera-News und Gerüchten, die es gibt. Erstmal zum Kamera-Sales. Die Hersteller haben ihre Zahlen aktualisiert und veröffentlicht. Und so sagt Nikon, dass der Kameramarkt um 18% geschrumpft ist, bei Canon etwas weniger um 14,5% und bei Olympus etwas mehr als 18%. Diese Daten sind immer Year on Year zu sehen, das heißt gegenüber des Vorjahreszeitraums. Und hier sieht man, diese Entwicklung geht weiter. Und für mich stellt sich die Frage, wie die Hersteller darauf reagieren wollen. Bei Canon, die haben 14,5 Decrease, also runter, bedeutet das anscheinend aktuell, dass man dort in diese EOS-R-Systeme investiert. Da gibt es immer weitere Objektive und Systeme, die da vorgestellt werden, diese EOS-RP, diese Light-Version der Vollformat-spiegellosen Kamera. Sehr interessant. Die anderen Hersteller habe ich noch nichts gesehen, was die da machen. Gerade bei Nikon fehlt mir ein bisschen was den Markt angeht, gerade die spiegellosen Systeme, weil minus 18% im Kamerasale und Nikon hat sonst nicht viel andere Geschäftsfelder. Bei Olympus, die machen auch Medizinsysteme oder andere Dinge. Canon macht Drucker, das kennt ihr alles. Die können das noch ein bisschen kompensieren. Bei Nikon sehe ich da wenig Chancen. Na gut, von anderen habe ich noch keine Zahlen gesehen. Ich nehme aber an, das wird immer nicht im Plus landen, sondern auch im Minus landen. Und da muss man mal sehen, wie weit die im Minus sind. Wenn ich Zahlen habe, werde ich sie hier veröffentlichen. Kommen wir zu Fuji, eine Nachfolgerin der X100F. Das ist praktisch ein Kompaktmodell mit Festbrennweite. Soll jetzt announced werden und soll Anfang 2020 kommen. Das ist eine Kamera mit 35mm F2 Festbrennweite. Da sind wir mal gespannt. War sehr beliebt im Markt. Schauen wir mal. Also eine Edelkompakte. Dann von Canon gibt es für die EOS-R-Serie, das heißt für die spiegellose Serie, ein 85mm F1,2 für das Portrait-Shooting. Wahrscheinlich eine fantastische Linse, aber der Preis hat mich doch ein bisschen schockiert, ca. 2.700 Euro, wenn sie denn verfügbar ist, nur für die Optik selbst. Na gut, irgendwas für Profis, für mich nicht sehr geeignet. Es soll von Canon jetzt im August ein Nachfolger der M5 oder M6 vorgestellt werden und überhaupt das M-Line-Up soll dann erneuert werden. Ähnlich soll auch die Kompaktkamera-Serie erneuert werden. Da weiß man auch nicht genau, wo es hingeht. Da hat Canon auf jeden Fall Nachholbedarf, weil die aktuellen Modelle nicht mal 4K können, zumindest im High-End-Kompaktkamera-Segment. Bei Olympus fragt man sich derzeit in der Gerüchteküche, ob es einen Nachfolger für die TG5 geben wird. Das scheint sehr wahrscheinlich. Die TG5 ist schon ein bisschen älter. Ich habe selber eine, ist so eine Outdoor-Kamera. Dort soll es was Neues geben. Welche neue Funktionen diese Nachfolgerin haben soll, erschließt sich mir nicht. Olympus ist damals runtergegangen von der Megapixel-Anzahl auf 12 Megapixel, weil man sagte, okay, bei dem kleinen Sensor will man mehr Bildqualität haben, das heißt die Pixeldichte verringern und damit auch ein besseres Rauschverhalten zu erreichen. Eventuell geht Olympus mit neuen Prozessoren oder Sensoren wieder in der Megapixel-Anzahl höher. 4K kann die Kamera jetzt schon, die TG5. Bin gespannt, was da kommt. Updaten werde ich wahrscheinlich nicht, weil die ich habe, das ist meine immer dabei Kamera, die reicht eigentlich völlig. Und von Sony soll es ein neues System mit E-Mount geben im Juni. Das kann eigentlich nur diese ominöse Alpha 7000 oder 6700 sein, weil nach unten hin haben wir die 6.3er, die 6.4er, die 6.5er. Ich glaube nicht, dass nochmal ein System unter der, und die 6000er wird auch noch verkauft, wobei das ein Abverkauf ist, aber ich glaube nicht, dass man unterhalb der Alpha 6.4 nochmal was Neues bringt, was die 6.3, die jetzt auch so langsam ausläuft, ersetzen soll. Ich denke mal, das wird eine Nummer höher sein, also Alpha 7000. Wer investieren will in dieses System, sollte vielleicht noch warten bis Ende Juni, wenn sich dieses Gerücht bewahrheitet, dass da etwas Neues announced wird, eventuell mit integriertem Bildstabilisator. Bei all den Gerüchten gilt natürlich immer ohne Gewähr, ja. Die habe ich von den diversen Rumors-News-Seiten runtergezogen, wobei meistens die doch relativ belastbar sind. Aber gut, also dieses Jahr noch einiges im Kommen. Kommen wir zu dem Hauptthema für heute, die Reisezoom-Kameras. Und das kennt man ja, man wird oft gefragt bei Kameras. Ich plane Fernreise, vielleicht im Kollegenkreis, in der Kantine. Ich will eine Fernreise machen und ich will ein bisschen bessere Bildqualität haben als mit dem Smartphone. Was kann ich denn da kaufen? Und wenn man dann nachfragt, sagen die Leute, ja gut, ich mache hier eine Reise, ich will schon irgendwie Panoramen aufnehmen, will aber auch ein bisschen die Szenerie aufnehmen am Strand, in der Stadt, will auch ein paar Detailaufnahmen machen. Was kann man denn da kaufen? Da ist guter Rat teuer. Eine Kamera mit Dreifachzoom, eine typische Kompaktkamera, wenn man sowas empfiehlt, ist vielleicht ein bisschen grenzwertig. Wenn man mehr macht, so 30-fach Zoom, denkt man auch, na gut, die Bildqualität, ist sie dann wirklich so viel besser wie beim Smartphone? Na gut, da gibt's ja noch was dazwischen. Und genau darum will ich mich kümmern. Wenn wir über Travel-Zoom-Kameras reden, möchte ich nicht die Kameras besprechen oder die Technologie, die mit kleinen Sensoren arbeitet. Wir sind ja hier Fotoenthusiasten, zumindest die meisten, die diesen Podcast hören. Und die arbeiten eigentlich mit besserer Bildqualität, heißt, ich möchte heute eigentlich Reisezoom-Kameras thematisieren mit einem 1-Zoll-Sensor und nicht mit dem typischen 1 durch 2,3-Zoll-Sensor, wie auch bei kleinen Kompaktkameras der Fall ist. Da kann ich natürlich höhere Zoomraten erreichen, aber die Bildqualität ist dem, was wir eigentlich möchten, nicht angemessen. Ich spreche jetzt mal für euch. Ich denke, ihr tickt da in die gleiche Richtung. Und die Frage, wenn ich jetzt schon verreise und nehme nur eine Kamera mit, dann möchte ich natürlich auch das Maximum an Bildqualität für diese Kompaktheit haben. Und dann fallen eigentlich diese ganz kleinen Sensoren raus und diese ganz großen bei Systemkameras oder größer fallen auch raus, weil sie einfach zu groß sind und das System an sich zu groß ist. Da komme ich nachher nochmal drauf bei den Vergleichen. Aber letztendlich, Kameras mit 1-Zoll-Sensor versprechen sehr gute Bildqualität bei noch angemessener Kompaktheit. Und genau da gehen wir mal hin. Was für Kriterien haben wir eigentlich für Reisezoom-Kameras, die wir genau anwenden wollen? Ich hätte gerne Brennweite, die höher ist als das typische Dreifach-Zoom der Kompaktkameras, der normalen. Also ich habe irgendwo gelesen, Reisezoom beginnt bei 10-fach-Zoom, das möchte ich mal ein bisschen relativieren. Es sollte auf jeden Fall deutlich mehr sein wie das Dreifach-Zoom, also 6, 7, 8-fach mindestens. Es sollte klein, leicht sein und das typische Kriterium, sie soll in die Jackentasche passen. Ich möchte also nicht nochmal bei der Auswahl eine Tasche mitnehmen, um die Kamera drin zu verpacken, sondern die sollte höchstens in einer schmalen Hülle sein, aber ansonsten in die Jackentasche passen, da ich sie wirklich überall mit hinnehmen kann. Neben dem Gewicht, sie soll natürlich leicht sein, so um die 300, 400 Gramm, sollte sie auch relativ komplett ausgestattet sein. Das heißt, sie sollte 4K Video können heutzutage, sollte einen Blitz drin haben, sollte einen elektronischen Sucher haben, für mich ganz wichtig, und wenn möglich ein Touchdisplay für die Bedienung. Das sind so die Kriterien, die eigentlich heutzutage da rein gehören. Und es sollten alle fotografischen Sujets mit bedient werden können. Das heißt, ich will Landschaft fotografieren, Stadt, ich will Porträts fotografieren, etwas Street. Bei Wildlife hört es dann auf. Das möchte ich nicht thematisieren, weil da brauche ich wieder höhere Zoom-Faktoren. Dann lande ich bei Kompaktheit wieder bei kleineren Sensoren. Möchte ich eigentlich nicht. Oder bei Bridge-Kameras. Das spielt hier erstmal keine Rolle. Das heißt, ich mache eine Fernreise oder ich mache eine Reise, eine ganz normale, ohne jetzt Löwen abzubilden oder Bären oder sonst was. Und dafür dient die Kamera. Ich habe da letztens einen Bericht gesehen in Dreisat, da war ein Tag war Japan-Special, da war ein Fotograf, Ein Bericht über einen Fotograf, der durch Japan gereist ist und dort Bilder gemacht hat von Gärten und Personen. Der hatte eine Vollformatkamera von Canon dabei, einen Spiegelreflex. Der Bericht war schon ein bisschen älter, aber eine digitale. Und der hatte immer so einen Fotorucksack dabei, immer über der Schulter hängen und hat dann die Bilder gemacht. Das sah mir nicht nach leichtem Gepäck aus. Ich habe mir überlegt, wenn ich so eine Reise mache, quer durch Japan, würde es mir es wert sein, das Fotoequipment in einem Rucksack mitzuschleppen? Immer unter der Voraussetzung, Japan ist am anderen Ende der Welt, ich komme nicht mehr so oft hin. Es kostet eine Menge Geld, dahin zu fahren. Und die Bilder, die ich dann dort mache, müssen zumindest meinen Ansprüchen genügen, dass ich zu Hause auswerten kann und auch mal einen großen Druck machen kann. Würde mir dann eine Reisezoom-Kamera reichen oder würde ich dann doch wieder auf das normale Fotoequipment ausweichen? Und das ist genau die Frage, die ich mir hier gestellt habe. Was ist dann das Kriterium, ab wann ich im Prinzip diese Reisezoom-Kamera ziehen würde? Ich habe schon mal Städtetouren gemacht. Da habe ich auch mal einen Podcast gemacht für Rom. Da hatte ich eine Panasonic Lumix LX100 dabei, eine Dreifach-Zoom, aber da ging es nur um die Stadt. Das ist klein, verwinkelt, eng. Da ging es nur darum, dort Street aufzunehmen, manchmal Panoramen, die hatten recht guten Weitwinkel, aber jetzt keine großartigen Zoom-Fahrten zu machen. Das hat auch zu 99% funktioniert. Wenn ich durch Japan reisen würde oder eine Rundreise durch Vietnam mache, Kambodscha, Thailand, irgendwie in die Ecken oder andere Ecken der Welt, könnt ihr euch aussuchen, was wäre dann das Kriterium? Das heißt, reicht dann im Prinzip so eine Reisezoom-Kamera aus, auch von der Bildqualität? Oder aber, würde ich sagen, aufgrund des Preises, der Entfernung und dass ich eben nicht dauernd dahin komme, nehme ich mal die Mühen auf mich und nehme halt eine größere Tasche mit und dann halt was Gescheites, um zu fotografieren, da ja Fotografie mein Hobby ist. Das kann ich nur am Ende des Podcasts für mich beantworten, das kann ich nicht für euch. Aber das ist so diese Frage und die Angst, die immer mitschwingt, ist, wenn ich mich falsch entscheide, was für Auswirkungen hat es? Also ich nehme eine Reisezoom-Kamera mit und stelle zu Hause fest, die Bildqualität ist nicht so, wie ich es wollte. Das habe ich versaut, hätte ich nur diese oder jene Kamera mitgenommen. Das sind so Gedanken rund um die Auswahl. Wenn wir uns diese Reisezoom-Kameras mal angucken, da gibt es natürlich eine Abgrenzung nach unten. Das sind die Kompaktkameras mit Dreifachzoom, wie ich schon gesagt habe, oder Kameras mit kleinerem Bildsensor als 1 Zoll hier bei uns in diesem Fall oder bei Smartphones, die überhaupt nicht genügen für so einen Anspruch. Und nach oben hin habe ich natürlich irgendwo Bridge-Kameras oder ich habe Kameras mit Systemkameras in dem Sinne, kleine, kompakte Systemkameras, das kommen wir nachher bei den Alternativen drauf, ob die vielleicht dafür taugen, ähnlich wie Reisezoom-Kameras zu funktionieren, ohne zu viel Gewicht oder Ballast mitzuschleppen. Und was sind die Konsequenzen? Das heißt, für den Fall hier Reisezoom-Kameras 1 Zoll, kompakt, jackentaschentauglich, was geht dort? Und rausgesucht habe ich mir hier 3 Kameras, das ist die Panasonic TZ202, könnt ihr euch bestimmt denken, die RX100 Mark VI von Sony und die Canon G3X, wobei die nur, glaube ich, einen 8-fach-Zoom-Faktor hat. Die ist also nicht ganz so gut wie die anderen, aber trotzdem noch nicht schlechter, ist aber ein bisschen älter. Leider ist bei diesem 1-Zoll-Segment nicht viel Musik drin. Da gibt es wenig Hersteller, die überhaupt was machen. Das sind die 3 im Wesentlichen. Andere habe ich so in der Linie nicht gefunden. Da Nikon macht da nichts, Panasonic macht da nichts, ja, Pentax macht da auch nichts. Da gibt es nicht viel. Olympus sowieso nicht in dem, die haben das aufgegeben, warum auch immer. Also das heißt, Panasonic ist sehr stark vertreten, Sony und Canon. Wobei bei Canon gibt es ein neues Line-Up dieses Jahr. Das wird ergänzt werden, aktualisiert werden. Aber wir nehmen mal die G3X, weil die doch einen größeren Zoom-Faktor hat und einen 1-Zoll-Sensor. Alle Kameras, die ich eben genannt habe, sind recht kompakt, nur die Canon ist ein bisschen größer und auch ein bisschen schwerer. Die Kameras wiegen so um die 400 Gramm, die Canon um die 700 Gramm, ist halt ein bisschen mehr, hat auch einen sehr hohen Zoom-Bereich, muss man sagen. Und es sind alles 1-Zoll-Sensor-Kameras. Preise variieren bei der Panasonic TZ202. Die wurde vor über einem Jahr eingeführt, sind 799 UVP. Die Sony RX100, die kostete UVP 1300, derzeit so um die 1150. Und die PowerShot G3X wurde für 899 eingeführt und ist derzeit so für 750 Euro erhältlich. Die TC202 für 630 Euro. Die Kameras sind an sich relativ wertstabil, wenn man sie denn mal kauft. Da muss man keine Angst haben. Man sieht, die sind auch schon ein bisschen älter und trotzdem noch relativ wertstabil, auch auf dem Gebrauchtmarkt. Was übrigens mal eine Option ist, wenn man es mal testen will, sich eine gebrauchte Info zu schießen und dann versuchen damit zu fotografieren vorab und gucken, ob es denn von der Bildqualität her was taugt oder ob man dann doch im Urlaub aufrüsten muss. So viel dazu. Also die Kameras können zu den Preisen erworben werden. Was sie denn drauf haben, ist, die haben alle so um die 20 Megapixel, ziemlich genau. Ist also relativ, ja, tauglich, später für große Ausdrucke. Die ganzen Serienbildvariate, das variiert sehr stark. Die Panasonic macht 10 Bilder pro Sekunde. Die Sony ist hier der Meister, die macht 24 Bilder pro Sekunde. Und die Canon macht 8 Bilder pro Sekunde. Ist halt auch die älteste, die ist über 4 Jahre alt bald. Das ist natürlich, merkt man dann in der Technologie, die verbaut wird. Die Bildqualität der Kameras habe ich mir angeguckt. Hier sticht ganz klar die RX100 Mark VI raus. Die ist auch die aktuellste. Die hat wirklich eine sehr gute Bildqualität, da kann man nichts sagen. Die ist sogar besser als die TZ202 und die PowerShot G3X von Canon. Die Panasonic und die Sony machen beide 4K-Videos. Die Canon macht nur Full-HD-Videos. Ein Nachteil. Ich denke, das wird dieses Jahr behoben durch ein Update dieser Kamera. Aber das ist noch ein deutlicher Nachteil. Wer im Urlaub Video schießen will und das in hoher Qualität, wäre dann auf die Panasonic und die Sony abonniert. Und die Canon fliegt raus in dem Bereich. Welche Nachteile haben diese Art von Kameras? Jetzt gehen wir mal über alle Kameras drüber. Die haben von der Optik her aufgrund der Zoom-Faktoren relativ geringe Lichtstärke. Die haben alle keinen Wetterschutz, das ist bei normalen der Klasse. Die sind alle nur bis ISO 1600 nutzbar. Bei den Bildern, die ich mir angeguckt habe, drüber wird es ein bisschen grenzwertig. Je nach Ausgabeformat, jetzt für Instagram oder Facebook müsste es reichen. Aber letztendlich, wenn ihr ausdrucken wollt oder größer das viewen wollt auf dem Fernseher, könnt ihr bis ISO 1600 halbwegs gehen. Danach wird es ein bisschen problematisch. Insbesondere, wenn ihr bei schlechten Lichtaufnahmen macht, eine Dämmerung, Sonnenuntergänge, irgendwelche hohen Kontraste habt, dann wird es ein bisschen übel bei hohen ISOs. Das muss man wissen, aber das ist für euch ja nicht unbekannt. Die Schärfe ist bei den Bildrändern, je nach verwendeten Modell, das ich hier bespreche, unterschiedlich. Je nach Brennweite hat die eine an der Anfangsbrennweite Unschärfen am Bildrändern, manche in der Mitte, manche am Ende, am Teleende. Da muss man genau hingucken. Das ist halt durch die Optik bedingt, die aufgrund des kompakten Formfaktors natürlich ein Problem ist. Und die Erweiterbarkeit der Kameras ist halt auch relativ begrenzt. Das war klar, will man in dem Fall ja auch nicht so. Man will ja mit einem System, einer Kamera durch die Welt reisen. Die Vorteile dieser Kameras sind, und das betrifft alle, ist die Kompaktheit. Man kann sie fast alle oder man kann sie alle in die Jackentasche stecken, je nach Größe der Jackentasche. Die Geschwindigkeit ist bei allen hinreichend, sowohl Einschalten wie auch Serienbild reicht. Man will ja hier keine Sportfotografie machen mit so einem Teil. Und sind alle erdenklichen Features für Foto- und Videoaufnahmen integriert. Man braucht also sonst nichts weiteres. Bei diesen kleinen Zoom- und Funktionsmonstern ist es natürlich so, dass irgendwo gespart werden muss. Und das ist halt eben die Optik. Muss man sich immer klar machen, das Bild, wie ich schon oft gesagt habe, wird durch die Optik, durch den Sensor und die Firmware beurteilt und gemacht von der Kamera. Und letztendlich ist die Sony hier klar im Vorteil, weil sie eben die neueste ist, den besten Sensor hat und auch die beste Optik. Die Brennweiten habe ich jetzt bewusst nicht angesprochen. Die variieren natürlich hier stark zwischen der Sony selbst, die bis 200 mm nur geht. Das ist relativ gering für eine Reisezoom-Kamera und würde dieses Zehnfach-Kriterium gar nicht treffen, das manche hier annehmen. Aber die Bildqualität ist wirklich auf dem Durchgängenniveau so gut, dass ich sie mit reingenommen habe. Der Preis ist natürlich extrem hoch mit 1150 Euro für so eine kleine Kamera, aber ist gerechtfertigt in dem Fall, weil sie wirklich das Maximum bietet, was derzeit möglich ist im Markt. Also trotz 8-fach Zoom durchaus eine gute Reisezoom-Kamera. Die Canon hat 25-fach Zoom, ist natürlich auch toll für jemanden, der weiter entfernte Motive ablichten will. Und die Panasonic hat einen 15-fach, die ist in der Mitte, ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist so für 1-Zoll-Sensoren die Bandbreite, die möglich ist, um noch kompakt zu bleiben. Aber man sieht ja bei der Canon, die ist schon größer und schwerer. Und der 25-fach Zoom muss man sich halt klar werden, will man das oder will man das nicht. Am besten die Bildqualität schaut ihr euch selber mal an. Da gibt es auf Flickr jede Menge Beispielbilder. Die Bedienung kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Das ist hier hoch unterschiedlich. Das beste Bedienkonzept hat aus meiner Sicht, mit der konnte ich ja mal spielen, ist die TZ202. Aber ich bin Panasonic-Kameras auch ein bisschen gewohnt. Die Sony-Kamera ist auch nicht schlecht. Und die Canon ist Canon-typisch. Wer sich mit Canon auskennt, kommt damit auch zurecht. Das ist so individuell, da kann man eigentlich nichts sagen. Da muss jeder selbst wissen, wo er da hinlangt und was ihm da liegt. Haptik geht natürlich vor den anderen Eigenschaften vor. Was nützt mir im Urlaub, wenn ich die beste Kamera habe, aber die Bedienung ist so schlecht oder für mich nicht geeignet, dass ich kaum gute Bilder machen kann? Ich wollte ja nochmal auf die Alternativen zu sprechen kommen, wenn man jetzt sagt, na gut, das reicht mir aber nicht als Enthusiast. Ich hätte schon gerne ein bisschen mehr. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Ich könnte eine Bridge-Kamera nehmen, die sind aber deutlich schwerer, deutlich größer. Das reicht nicht für die Jackentasche, nicht mehr annähernd. Da brauche ich irgendwie eine Kameratasche, eine Umhängetasche. Oder aber ein MFT, was einen Four-Third-Sensor hat, ein Micro Four Third. Da brauche ich aber, wenn ich den Zoom-Faktor will, wiederum einen Reisezoom dran. Das wäre so, was weiß ich, eine Panasonic GX9 mit einer Optik 14 bis 140, also 10-fach. Da bin ich aber auch 8, 9 Zentimeter oder mehr in der Länge der Kamera an sich gebunden. Das heißt, das ist auch nicht mehr kompakt oder jackentaschentauglich. Oder ich nehme sowas wie, ich habe so eine EOS M50 und habe so ein 18 bis 130 drin. Das ist auch so mit Kamera 10, 11 Zentimeter. Das passt auch in keine Jackentasche mehr. Muss ich umhängen und kann sie nicht schnell wegstecken. Oder ich muss sie in eine Umhängetasche tun. Das bringt also gar nichts. Das heißt, man ist bei Reisezoom mit wenig Gepäck, je nachdem, was man macht, wirklich auf diese Klasse angewiesen und hat derzeit, und das finde ich schade, so als erste Konklusion, relativ wenig Auswahl bei Systemen mit 1 Zoll Sensor. Meine Aufforderung an die Hersteller wäre hier wirklich nachzulegen und mehr Auswahl zu bieten, weil das ist wirklich eine Sache, die könnte sich lohnen für die Hersteller. Auch wir kennen gerade die seit längerer Zeit da nicht viel machen. Die haben vielleicht ihr ganzes Entwicklungsgeld in die R-Serie gesteckt, aber das darbt doch ein bisschen vor sich hin. Und man sollte Panasonic und Sony nicht den Markt überlassen. Der Gewinner in diesem Segment, ganz klar im Markt selbst, ist Panasonic, weil die eben mehrere Modelle in diesem Travel-Zoom-Bereich anbieten und auch recht gut besprochen werden. Die Sony ist relativ teuer, mit 1150 Euro aktuell, und die Canon ist relativ alt. Wenn man jetzt im mittleren Segment bleiben will, hat man eigentlich nur die Wahl, die Panasonic zu nehmen, weil die Sony doch extrem teuer ist, auch wenn sie die beste ist. Ist aber extrem teuer und vermiest einem ein bisschen den Spaß, weil für das Geld, da geht immer das Kopfkino an, da könnte man doch eigentlich auch noch anderes Equipment kaufen. Also ich nehme die Panasonic und für den Rest kaufe ich mir noch eine Optik für meine normale Kameraausrüstung etc. Das ist natürlich eine Situation, die kennt ihr. Diese Überlegung macht jeder von uns, wenn er Geld ausgibt in diesem Bereich. Also zusammengefasst, was sollte man denn wählen? Je nachdem, welche Reise man vorhat, ob man als Backpacker unterwegs ist und eh keinen Platz hat oder aber eine Reise mit einem ganz normalen Koffer macht und irgendwo 2-3 Wochen eine Rundreise macht, wo der Koffer auch transportiert wird oder aber ob man fest an einem Ort ist, hängt natürlich davon ab. Und natürlich auch, wie lange die Reise ist, wie lange will man das Zeug mitschleppen. Wenn man jetzt im Vierteljahr unterwegs ist, macht das natürlich einen Unterschied, ob ich eine große Reise, einen Fotokoffer dabei habe oder so eine kleine kompakte. Da muss jeder selbst wissen, was er erwartet. Ich persönlich denke, wenn ich jetzt nur mit einer Kamera unterwegs sein müsste, dann würde ich mir die Panasonic holen. Auch wenn die Bildqualität schlechter ist wie die Sony, aber sie bietet insgesamt für das Geld das beste Preis-Leistungs-Verhältnis an und ich kann den Rest des Geldes in den Urlaub stecken und noch in Zubehör wie Akkus und Speicherkarten und das war's dann. Also die Panasonic macht ihre Sache durchaus gut, wenn ihr die Bildqualität mal vergleicht bei den Anbietern, dann könnt ihr bei der Kamera oder DP Review mal gucken, die haben Beispielbilder der jeweiligen Kameras, kann man auch nebeneinander stellen, kann man sich mal angucken, dann ist das schon ziemlich ähnlich, wobei die Sony doch in bestimmten Bereichen deutlich besser ist, aber halt der Preis, der tötet mich, die Canon, die fliegt komplett raus bei mir, weil sie einfach für das, was sie bietet und für den Preis zu schwer, zu groß ist. Und auch bestimmte Features wie 4K-Video einfach nicht mehr bietet. Und hier nochmal erwähnt halt, wie gesagt, im 1-Zoll-Segment sieht es halt doch relativ mau aus. Was heißt es aber für mich? Ziehe ich sowas in Erwägung? Nein. Da ich ja sehr gern fotografiere und das immer ein gewisser Teil der Reise ausmacht, auch der Ziele, die man wählt, also zumindest bei mir, würde ich mir keine Travel-Zoom-Kamera kaufen, sondern ich würde immer eine normale Systemkamera mitnehmen mit einem Reisezoom-Objektiv. Das heißt, ich würde vielleicht meine M50 nehmen oder eine der MFT-Kameras und ein Reisezoom, 10-fach Reisezoom-Optik drauf. Das ist zwar natürlich größer, das passt nicht in die Jackentasche, aber die Ergebnisse, die ich erzielen kann, sind natürlich deutlich besser als bei diesen Travel-Zoom-Kameras. Ich bin flexibler, ich muss mehr schleppen, aber das gehe ich in diesem Moment ein. Ich bin ungefähr doppelt so schwer mit einer MFT-Lösung in diesem Segment oder mit der M50 als eine Reisezoom-Kamera und ich bin auch deutlich größer. Allerdings nicht so viel. Eine Fototasche Umhängetafel habe ich eh dabei. Und dass es jetzt so viel mehr ist und die Bildqualität, die ich erreichen kann und die Flexibilität bei der Motivgestaltung ist aber so viel besser, dass es sich für mich lohnt. Nochmal auf diesen Bericht aus Japan zurück, wo dieser Fotograf durchgelaufen ist. Der hat Bilder gemacht von Mount Fuji und von japanischen Gärten. Da habe ich mir überlegt, wäre so eine Travel-Zoom-Kamera dafür geeignet? Natürlich kann ich da ein Bild machen, aber dann möchte ich schon mal ein bisschen mehr Spielraum haben, ein bisschen besser das Ganze ablichten können, ein bisschen flexibler sein, auch was die Lichtstimmung angeht. Und das kann ich eben mit einer Travel-Zoom-Kamera nur schlecht. Dafür brauche ich dann eine Systemkamera. Und was halt immer noch so im Kopf ist, wenn man schon ein bisschen mehr mitnimmt, man kann ja unterwegs vielleicht, wenn man sieht, hier brauche ich noch eine Optik, eine kaufen. Das geht mit Travel-Zoom-Kameras halt nicht, weil die eben nicht erweiterbar sind. Aber das war so ein Kriterium für mich, weil es ein bisschen irrational, weil man will ja mit wenig Gepäck unterwegs sein. Aber zu sagen, na gut, wenn ich jetzt hier irgendwo eine Motivlage habe und merke, das geht mit dem Reise-Zoom-Objektiv nicht, dann kann ich aber irgendwie mir noch ein Sigma kaufen, mit einer höheren Lichtstärke und vielleicht mit ein bisschen Bokeh arbeiten etc. Die Option habe ich dann immer noch. Und das muss nicht teurer sein, als wenn ich jetzt mit insgesamt mit der Sony RX 100 Mark VI unterwegs bin, die ja relativ teuer ist. So eine MFT, so eine kleine MFT, vielleicht auch gebraucht für einen Urlaub, inklusive dem Reisezoom, da bin ich mit 600, 700 Euro dabei und hätte noch Geld, um im Urlaub dann noch nachzulegen eventuell. Das sind meine Gedanken zu Reisezoom-Kameras. Ihr könnt mir ja eure Gedanken mal schicken. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit. Vielleicht reicht es ja für euch. Ich persönlich würde es nicht machen. Das ist meine Einschätzung jetzt. Aber vielleicht gibt es ja noch Entwicklungen im Reisezoom-Kameramarkt. Und da wäre ich sehr überrascht, wenn die Hersteller endlich mal da was nachlegen würden. Wie gesagt, die kleineren Reisezoom-Kameras, also die mit kleineren Sensoren und 30-fach Zoom oder noch höher, die würde ich nicht ins Kalkül ziehen, weil die mir einfach zu schlecht sind von der Bildqualität. Dafür praktiziere ich das Hobby nicht, sondern da muss wesentlich mehr gehen aus meiner Sicht. Das war's für heute zum Thema Reisezoom-Kameras. Habt eine schöne Woche, fotografiert was Interessantes, geht raus und fotografiert. Das Wetter war jetzt in der letzten Woche ein bisschen grenzwertig, soll aber besser werden. Jetzt im Mai wird ja auch Zeit, dass der Sommer mal Einzug hält. Geht raus und fotografiert. Ich wünsche euch, dass euch alles gelingt, was ihr euch vornehmt für die nächste Woche und die nächsten Monate. Und wir hören, wenn ihr mögt, uns wieder nächste Woche Sonntag. Bis denne.